Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Hier ist Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei sind. Vor 75 Jahren wurde das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz liquidiert. Das war am 2. August 1944. Es gab nur wenige Überlebende und die allermeisten sind inzwischen tot. Aber die 94-jährige Sintessa Zili Reichmann hat im hohen Alter beschlossen, über das, was sie erlebt hat, zu reden. Und sie macht das in einer Zeit, in der sich junge Roma in Europa abstrampeln, um Anerkennung zu bekommen, oft genug ohne Erfolg. In der Reportage von Ernst Ludwig von Aster begegnen sich diese beiden Welten, Geschichte und Gegenwart. Er besucht zuerst Zili Reichmann in Mannheim und die erwartet ihn im roten Plüschsessel.
Den Kaffee und die Filter, wo sind die hin?
Ach du Blöde.
Stinkt die Käse da drin.
Ja, lass mal zu, morgen kommt die Frau und macht die Frau.
Renate sucht Kaffee und Filter in der Küche. Zilli sitzt in ihrem großen roten Sessel und gibt Ratschläge. Die kleine 94-jährige Frau mit den großen Perlenohrringen neckt ihre Schwiegertochter. Kaffeeritual in einem Außenbezirk von Mannheim. Renate findet erst den Kaffee, dann den Filter. Zilli nickt zufrieden, greift zu einem Gasanzünder, zündet sich eine Zigarette an. Der Ärmel ihres blauen Kleides rutscht etwas nach oben, gibt eine Tätowierung auf dem Unterarm frei.
Die habe ich in Auschwitz gekriegt von Bogdan. Weiß ich halt. Guck, das war der Tett, Zigeuner, siehst du? Habe ich mit der Radierklinge versucht, ging aber nicht weg, kam immer wieder.
Am 11. März 1943 sticht Bogdan, ein Mithäftling, die Tätowierung Z1959 in Zillis Unterarm, im sogenannten Zigeunerlager in Auschwitz. Von da an ist die 19-Jährige nur noch eine Nummer im Vernichtungslager der Nationalsozialisten. In den folgenden Wochen bringen Eisenbahnwaggons tausende Sinti und Roma nach Auschwitz. Auch Zillis Eltern, Zillis vierjährige Tochter Gretel, ihre Schwester mit 7 Kindern, ihre beiden Brüder.
Soll ich hier an den Tisch stecken oder in der Küche?
Mach hier. Hier ist gemütlicher.
Renate deckt den Tisch. Zilli zieht an der Zigarette, einer kleinen, dünnen. Wie ein weißer Zahnstocher liegt sie in ihrer Hand. Die 94-Jährige raucht viel.
Da vergeht keine Woche, wo ich da nicht träume. Da laufe ich hier rum, wein und rauche Zigarette. Da bin ich in Auschwitz und ich stelle mich immer vor, mein Vater nackig. Und dann stelle ich mich vor, wie er nackig mag die Kinder steht und mein Mädchen bei ihm.
Ihre Tochter Gretel, ihre Eltern, ihre Schwester mit 7 Kindern, sie alle werden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in Auschwitz vergast, vor 75 Jahren, bei der sogenannten Liquidation des Zigeunerlagers. Nur Zilli und ihre beiden Brüder überleben, weil sie Stunden zuvor in ein Arbeitslager verlegt werden.
Und dann bete ich, Herrgott, nimm mir den Gedanken weg. Herrgott, bitte, helf mir. Du weißt doch, das tut mir so leid, dass ich weine. Manchmal sage ich zu dir, Renate, heute war ich wieder in Auschwitz.
Heute Abend war ich wieder in Auschwitz. Ich habe ihr extra vom Psychiater, habe ich ihr was geholt. Ne?
Doch gegen den Albtraum von Auschwitz gibt es kein Mittel. Renate stellt Kaffee und Kuchen auf den Tisch, setzt sich aufs Sofa. Zilli drückt ihre Zigarette aus, entscheidet sich für ein Stück Erdbeerkuchen.
Vielleicht esse ich das, ich weiß es nicht. Ich esse wie ein Vogel. Siehst du, wie ich aussehe? Wie von Auschwitz eine. Ich wiege 40 Kilo.
Berlin-Tiergarten, Simsonweg, gleich hinterm Reichstag. Hier ist die Geschichte von Zilli zum Denkmal geworden. Ein Leierkastenmann spielt Gassenhauer, sein Papagei krächzt dazu. Die meisten Touristen lassen beide unbeachtet rechts liegen. Auf einer Bank schräg gegenüber hatte sich eine Roma-Familie bequem gemacht. Zwei Frauen in bunten Röcken mit Kinderwagen. Der Mann trinkt Bier, die beiden kleinen Jungs betteln und bitten Touristen um Pfandflaschen. Sie kommen aus Rumänien, erzählen sie. Das Flaschensammeln in Deutschland ist für sie ein gutes Geschäft. Und hier am Simsonweg ist ordentlich was los. Viele Touristen bleiben stehen, fotografieren das Denkmal auf der anderen Seite des Weges. 2,50 Meter hohe Milchglasscheiben, ein Durchgangstor aus korrodiertem Metall, dahinter ein kreisrunder Teich, in der Mitte ein Dreieck, darauf eine frische Blume. Im Hintergrund erhebt sich der Reichstag. Chronologie des Völkermordes an den Sinti und Roma steht auf dem Milchglas.
Es gab in der letzten und vorletzten Nacht eine Beschädigung. Hier wurde an der Chronologie Gott sei Dank oberflächlich irgendwie rumgekratzt. Und ich sehe jetzt gerade, dass es innerhalb eines Tages bereinigt werden konnte.
Jana Mechelhoff-Heresi mustert kurz die Milchglasscheiben, nickt zufrieden. Alles wieder in Ordnung. Die Historikerin schließt ihr Fahrrad an, fingert eine Zigarettenschachtel aus dem Rucksack. Gerade kommt sie aus dem Innenministerium. 6 Stunden lang hat dort die unabhängige Antiziganismus-Kommission getagt. Die soll bis 2021 für die Bundesregierung einen Bericht schreiben über Diskriminierungen von Roma und Sinti und mögliche Gegenmaßnahmen. Jana Mechelhoff vertritt die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die betreut auch das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma hier. Jahrelang dauerte die Debatte, bis es 2012 eingeweiht wurde. Auf den Milchglasscheiben lassen sich die Verfolgungs- und Vernichtungsschritte nachlesen. Beginn der Zwangssterilisation 1934, Himmlers Erlass zur endgültigen Lösung der Zigeunerfrage 1938, der Beginn der Familiendeportation 1940, die planmäßige Ermordung von bis zu 500.000 Roma und Sinti.
Es gab dann eben seitens der Wissenschaft sehr viele Versäumnisse, dass eben Überlebende nicht befragt wurden, dass man sich für Dokumente nicht interessiert hat. Und das hat dann eben viele weiße Flecken tatsächlich auch auf der europäischen Landkarte dieses Genozids erzeugt.
Seit mehr als 10 Jahren versucht Jana Mechelhoff mit ihren Kollegen, diese Wissenslücken zu schließen. Ein schwieriges Unterfangen. Viele Zeitzeugen sind verstorben, andere haben die Nazizeit als Kleinkinder erlebt. Vor 4 Jahren hört Mechelhoff dann das erste Mal von Zilli. Ein Historiker, so erzählt ein Kollege, plane ein Buch über die Geschichte der Sinti.
Der hatte eben erzählt, dass er eine sehr betagte überlebende Sintessa in Mannheim kennt, mit der er gemeinsam an ihrer Biografie arbeitet. Und da sind bei mir natürlich boing, boing, boing alle Alarmglocken angegangen, weil es eben nur noch eine Handvoll Überlebende gibt.
Mechelhoff greift zum Telefon. Durch ihre Arbeit kennt sie fast alle Roma- und Sinti-Verbände in Deutschland. Auch nach Mannheim gibt es gute Kontakte.
Die haben mir immer gesagt, nie gehört, Zilli Reichmann kennen wir nicht. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Eine über 90-jährige Auschwitz-Überlebende, die kann doch nicht irgendwie hier unsichtbar sein, dass keiner die kennt. Aber das war über, ich glaube, 3 Jahre oder so, war das der Stand der Dinge.
Zilli aus Mannheim bleibt also ein Mysterium. Doch dann hilft der Zufall. Mechelhoff erfährt, Reichmann ist Zillis Mädchenname. Seit der Heirat trägt Zilli aber den Nachnamen ihres Mannes Schmidt. Dann geht es ganz schnell. Romeo Franz, Musiker und Europaabgeordneter der Grünen aus Mannheim, schafft schließlich die Verbindung.
Und dann klickerte es bei ihm und dann sagte er, ach, die Zilli Schmidt, das ist doch die Tante von jemandem aus seinem Ensemble, Unge Schmidt eben. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, ich stehe jetzt hier bei Zilli Schmidt vor der Haustür, was soll ich die von dir fragen? Da habe ich gesagt, dann frag sie, ob ich sie mal besuchen kann.
5-mal hat sie Zilli seitdem getroffen, sie erzählen lassen und ihr zugehört, ergänzend Dokumente aus den Archiven besorgt. Schritt für Schritt das Leben nachgezeichnet.
Für mich als Historikerin ist das natürlich irgendwie was ganz Besonderes und auch immer wieder überraschend zu sehen, ja, wie viel man da noch heben kann an konkreten Informationen.
In Münster sitzen 4 junge Roma-Musiker auf einer Terrasse. Zilli kennen sie nicht, aber die Geschichte des Völkermords. Darüber singen sie sogar, über die Geschichte und ihre Gegenwart. Caroline Schäfer studiert mit einer Freundin den Tourneeplan. Heute Abend ist der erste Auftritt der Jimmy-Muster-Verband in Deutschland. Etwas müde sitzen die 4 Musiker unterm Sonnenschirm. Sänger Ersat gähnt herzhaft, Triton träumt vor sich hin, Avni streichelt sein Cajon, Jimmy nimmt noch einen Schluck Wasser. Der schmächtige 30-Jährige ist der Gitarrist und Texter der Band.
Ich lebe in Plementina. Dort wurde ich auch geboren und dort werde ich auch bleiben. Das ist ein kleiner Ort. Er liegt 11 Kilometer von Pristina entfernt. Da gibt es ein Kohlekraftwerk, das uns mit seinem Staub langsam aber sicher umbringt.
Seine 3 Bandkollegen grinsen und nicken. Sie alle leben in Plementina, einem kleinen Ort im Kosovo, einem Roma-Ort. Jimmy kommt aus einer Musikerfamilie, ebenso wie Ersat, der Sänger. Um zu überleben, putzt Jimmy Busse. Ersat verdient sein Geld als Tagelöhner. Jeden Sonntag aber spielen sie im nahegelegenen Hotel Gradjanica zum Brunch. Ein Schweizer Ex-Diplomat hat es eröffnet. Dort arbeiten Roma, Albaner und Serben zusammen. Ein Multikulti-Boutique-Hotel mit kulinarischem und kulturellem Sendungsbewusstsein. Caroline Schäfer hört hier die Band zum ersten Mal.
Und da saßen zwei völlig unscheinbare junge Männer auf dem Sofa. Der eine mit der Totenkopf-Lederjacke. Da wurden ein paar Gitarrengriffe, Akkorde gezupft. Und auf einmal macht dieser Mensch in der Totenkopfjacke seinen Mund auf und es erklingt eine Musik, die einen völlig vom Sockel reißt. Er verändert seine ganze Persönlichkeit und der ganze Raum hat eine völlig andere Stimmung. Und das war schon faszinierend.
Dann ließ sich Caroline Schäfer die Texte übersetzen und war noch faszinierter. Es geht um die Geschichte der Roma, die Diskriminierung in der Gegenwart, den Kampf der Jungen gegen Traditionen und es geht um Auschwitz. Vor 5 Jahren hat Avni, der in der Band Cajon spielt, das Lager besucht.
Roma people were burned and killed.
In der Nacht vom 2. auf den 3. August wurden die Roma und Sinti umgebracht und verbrannt. Was ich dort gesehen habe, werde ich nie vergessen. Nur weil sie Roma waren, wurden die Menschen getötet. Ihr Schicksal gibt mir die Kraft, weiterzumachen im Kosovo, mich um Kinder der Roma zu kümmern, dafür zu sorgen, dass junge Roma studieren können.
Avni arbeitet im Kosovo für eine NGO, die versucht, die Bildungschancen für junge Roma zu verbessern. Caroline Schäfer blickt auf die Uhr, noch 6 Stunden bis zum Auftritt. Sonst arbeitet die Mitvierzigerin am Institut für geschichtliche Landeskunde in Mainz. In ihrer Urlaubszeit ist sie jetzt Bandmanagerin. Sie und ein Freundeskreis haben die Tour organisiert, sich um Visa und Übernachtungen gekümmert, die Produktion einer CD vorfinanziert. Sie wollen, dass die Stimmen der jungen Roma gehört werden und hoffen, dass genug Besucher kommen, damit sie nicht auf den Kosten sitzen bleiben.
Ja, was mir dabei eben auch gefällt und ich denke, was sie auch sehr gut rüberbringen, ist, dass sie diesen Stolz oder auch dieses Sendungsbewusstsein in ihren Liedern mit da drin haben, zu sagen, guckt euch das an von außen und gleichzeitig aber auch ihre Landsleute, nenne ich es jetzt mal, ihre Roma-Community da drin unterstützen, zu sagen, steht auf, seid euch bewusst, was ihr seid und nehmt nicht alles hin, was euch geboten wird.
Noch ein Blick auf die Uhr, die Zeit drängt. Driton braucht neue Gitarrensaiten, Avni will noch ein Cajon ausprobieren und dann wartet noch der Soundcheck. In ihrem Büro in Berlin schiebt Jana Mechelhoff einen Stapel Unterlagen beiseite, öffnet am Rechner den digitalen Ordner Zilli.
Hier die Ladies vom Wohnwagen machen sich bereit für irgendeine Tanzgeschichte. Sie hat hier Tuch über den Lockenwicklern und da meinte sie, ach, das ist ja mein geliebter Kaninchenpelz. Wo ist er? Geliebter. Also sie war schon richtig mondän. Da.
Die Historikerin zoomt, der Kaninchenpelz wird größer. Darüber das lachende Gesicht von Zilli in Schwarz-Weiß. Die gesamte Familie rausgeputzt vor ihrem großen Wohnwagen. Daneben der Landsbulldog, eine damals moderne Zugmaschine. Noch ein Klick, noch einige Jahrzehnte zurück. Ein kleines Foto vergilbt.
Ganz toll ist auch dieses. Das ist sehr, sehr, sehr alt, vermutlich so um 1910. Und das ist so verblichen. Ich glaube, es ist so ungefähr 9x12 oder so. Und Zilli konnte gar nicht gut erkennen, was da eigentlich drauf ist. Ich habe sie dann gebeten zu beschreiben, was das dann ist, weil ich eben gesehen habe, das ist sehr, sehr alt.
Die Personen sind verschwommen, nur der hölzerne Wagen im Hintergrund ist halbwegs erkennbar.
Dann habe ich das eingescannt und am Computer vergrößert und dann saß sie so davor und meinte, nein, das da in der Mitte mit der Schiebermütze, das ist mein Vater und davor mit dem Kind seine Schwester. Und ich habe sie jetzt einmal ganz groß auf A3 gezogen, dass sie sich das nochmal genauer angucken kann.
Eine fotografische Zeitreise. Einblicke in das Leben einer Sinti-Familie, die durch den damaligen südostdeutschen Raum zieht.
Sie hatten dieses Wanderkino, das eben ein Familienbetrieb war, das besonders durch den Vater und den einen Bruder, glaube ich, betrieben wurde. Der andere hat sich auch mit beteiligt. Ja, das ist eigentlich was, das ist auch, glaube ich, sehr vergessen worden, dass damit die Sinti sozusagen in gewisser Weise Kultur in die deutsche Provinz brachten.
In Thüringen, Sachsen und Böhmen rollt die Familie über die Dörfer, zeigt Filme in den Gasthäusern, eine Attraktion auf dem Land. Der große Wagen ist der Lebensmittelpunkt der Familie. Als alle von den Nazis verhaftet werden, müssen sie ihn in Egger, unweit von Karlsbad, zurücklassen.
Dann ist Zilli nach der Befreiung, ist sie dahin gegangen, zurück in der Hoffnung, ihre Brüder wieder zu treffen. Und da stand eben dieser Wagen unberührt, also war nicht aufgebrochen worden, nicht geplündert und alles war noch drin. Die Kleider der Eltern, der ganze Hausstand und eben auch ein Fotoalbum mit Fotos der Familie aus der Vorkriegszeit.
Kuchen ist schwache Seite. Die will ja schlank werden.
Bin ja schon schlank geworden. Nee, ich habe jetzt abgenommen, das reicht. Bin ja schon fast 70 und habe 5 Kinder und da reicht es.
Gegenwart trifft auf Geschichte. In Mannheim genießt Renate ihren Schoko-Kirschkuchen. Zilli pickt in einem Stück Erdbeertorte. Die Zigarettenschachtel wartet griffbereit. Demnächst wird wieder Jana Mechelow aus Berlin vorbeikommen, um über das Buch zu sprechen. Ein Buch mit Zillis Erinnerungen.
Jana ist sehr nett. Oh, die möchte ich nicht hergeben um alles, meine Jana.
Zilli schiebt sich eines der beiden Kissen im Rücken zurecht, macht es sich in dem roten Sessel mit den breiten Armlehnen bequem. Die zierliche Frau verschwindet fast darin. Davor steht ein Fußschemel. Stundenlang hat sie hier Jana Mechelhoff aus ihrem Leben erzählt.
Mein Vater hat immer gesagt, ach, weißt du was, zu meiner Mutter. Der Hitler, der macht das, der bringt doch bloß die Verbrecher weg. Ja, und zuletzt, mein Vater hat keine Vorstrafe gehabt, bloß verkehrt zu parken oder irgendwas, gar nicht. Der war so sauber. So sauber ist heute keiner mehr. Er ist auch ins Lager gekommen. Dann hat er gesehen, was der Hitler gemacht hat. Er hat nicht geglaubt. Er hat gedacht, er bringt nur die Verbrecher weg. Nachher waren wir dann. Wir waren keine Verbrecher.
Eine wohlhabende Sinti-Familie, die mit ihrem Wanderkino über die Dörfer zieht. Der Bruder handelt nebenbei mit Geigen. Laleri nennen sie sich selber. Deutsche Zigeuner sagen andere. Ab 1938 gibt es eine Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens und einen Himmlererlass zur Bekämpfung der Zigeunerplage. Grundlagen für die Menschenjagd auf Roma und Sinti.
Meine zwei Cousins, die waren versteckt in Straßburg. Nicht angemeldet, sondern schwarz. Da waren die versteckt, die zwei.
Zilli fährt nach Straßburg, soll die Cousinen nach Metz holen, wo die Familie mit dem Wohnwagen wartet. So möchte es ihr Vater. Er glaubt, es sei sicherer.
Und so wollten wir vom Bahnhof und wollten zurück nach Metz, da wo mein Vater war. Und da sind wir verhaftet worden, alle drei. Die zwei haben sie gesucht, mich haben sie nicht gesucht. Aber ich bin freiwillig mitgegangen. Habe ich gesagt, wenn sie meine Cousine mitnehmen, dann gehe ich auch mit. Hab doch nicht gewusst, dass ich ins Gefängnis gehe.
Zum ersten Mal im Gefängnis. Erst Metz, dann Karlsruhe, dann Prag, schließlich das Konzentrationslager Letti. Dort gelingt Zilli erstmals die Flucht.
Ich war gut in Abhauen. Ich bin immer durchgekommen, meistenteils. Wo bin ich abgegangen? In Letti. Ja, und da war ich die ganze Zeit draußen. Und dann haben sie mich zu Hause in Eger. Und dann haben sie mich da erwischt wieder.
Und von dort deportierten sie Zilli nach Auschwitz. In Münster macht sich eine kleine Karawane auf den Weg ins Zentrum. Driton und Jimmy mit Gitarren auf dem Rücken, Avni mit dem Cajon. Caroline Schäfer holt noch schnell einen Stapel CDs aus ihrem alten VW-Bus. An der Scheibe wirbt ein Plakat für die nächsten Auftritte.
Hello again.
Hello again.
Im kleinen Musikladen wartet der Besitzer schon lächelnd hinter der Theke. Die Band war gestern schon mal hier. Avni streicht über ein Cajon, beginnt zu spielen. Driton begutachtet das Angebot an Gitarrenseiten. Er ist mit Mitte 30 der Älteste in der Gruppe. Wenn er nicht Gitarre spielt, setzt er sich für die Sache der Roma im Kosovo ein.
We lack lots of Roma activists. We do not have many people who are raising voice about Roma people.
Es gibt viel zu wenig Leute, die den Roma eine Stimme geben. Wir sind doch die größte Minderheit in Europa. Und überall stehen wir vor denselben Problemen. Wir glauben, dass wir die Leute am besten über Musik erreichen können. Wenn ihnen die Musik gefällt, dann fragen sie vielleicht auch nach, worüber wir da singen.
Musik mit Message. Die vier haben viel zu erzählen über Auschwitz und die Geschichte über ihr Leben im Kosovo, heute zwischen den Fronten. Seit dem Bestehen ist das Land ein fragiles Staatsgebilde. Eine albanische Mehrheit lebt neben einer serbischen Minderheit und dazwischen die Roma. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen, obwohl ein paar tausend Soldaten der KFOR-Friedenstruppe im Land stationiert sind. Alle aus der Band erinnern sich noch an die Tage im März vor 15 Jahren, als ein kosovo-albanischer Mob orthodoxe Kirchen in serbischen Dörfern anzündete und Jagd auf Roma machte.
There was a radio going on and
Es kamen Nachrichten im Radio. Und der Moderator sagte, alle Erwachsenen sollen sich beim Bahnhof versammeln. Unser Ort wird angegriffen. Und alle Erwachsenen gingen dorthin. Ich war der Jüngste dort. Ich war 13 oder 14 Jahre alt. Mein Vater gab mir den Autoschlüssel und sagte, hier ist der Autoschlüssel, du bist jetzt für die Familie verantwortlich. Wenn es gefährlich wird, bringst du sie in Sicherheit und ihr kommt auf keinen Fall zurück.
Tausende radikale Kosovo-Albaner zogen 2004 brandschatzend durchs Land, wüteten 3 Tage lang, griffen Roma-Siedlungen und serbische Dörfer an. Die internationale Friedenstruppe schaute tatenlos zu. Häuser brannten, orthodoxe Kirchen, 19 Menschen starben, 1000 wurden verletzt.
Ich machte mir große Sorgen. Ich war ein Teenager. Auf einmal war ich für 27 Familienmitglieder verantwortlich. Wir haben 2, 3 Nächte nicht geschlafen. Wir hatten alle Angst. Meine Mutter nahm all unsere Dokumente und verstaute sie in einer Tasche. Sie packte noch 10 Brote dazu, damit wir etwas zu essen haben würden, falls wir unser Haus verlassen mussten. Aber glücklicherweise konnten wir bleiben.
In Berlin-Mitte trifft Geschichte auf Gegenwart. Wie ein in die Jahre gekommenes Riesen-UFO wartet die tschechische Botschaft an der Wilhelmstraße auf Besucher. Ein futuristisches Gebäude aus den 70ern, im Innern viel dunkles Holz, Lampen und Sessel in leuchtendem Rot und Orange. Mit kleinen Schritten kommen Cilli und Renate durchs Foyer. Gut 5 Stunden waren sie mit dem Zug unterwegs. Jana Mechelhoff und die Stiftung haben sie eingeladen. Das erste Mal will Cilli in einem Gespräch vor Zuschauern aus ihrem Leben erzählen. Die Plätze im großen Vortragssaal sind alle besetzt. Die Luft ist stickig. Mehr als 250 Gäste drängen sich in den Reihen. Manche sitzen auf den Stufen. Jana Mechelhoff studiert noch einmal ihre Aufzeichnungen. Ob und wie Cilli heute auf ihre Fragen reagiert, weiß sie nicht. Jana Mechelhoff ist nervös. Sie hat einen Plan B vorbereitet. Notfalls will sie aus der Familiengeschichte der Reichmanns erzählen. Doch die 94-jährige Cilli ist fit.
Hör mal, wenn ich nervös wäre, da wäre ich nicht vom Lager rausgekommen. Ich habe so viel mitgemacht in meinem Leben im Lager. Da bin ich stark geworden. Sonst hätte ich das nicht überlebt.
Auf der Bühne sitzt Cilli links, Jana rechts.
Wir fangen am besten an mit deiner Kindheit. Von wo kommst du? Wo bist du geboren? Und was ist das für eine Familie, aus der du kommst? Möchtest du das als erstes erzählen?
Also, wir hatten eine heile Familie. Ich war Mutter, Vater und 5 Geschwister. Und meine Schwester hatte noch 7 Kinder. Und wir waren Schausteller. Mein Vater hatte ein Wanderkino.
Eine bürgerliche sind die Familie, die mit ihrem Kino Kultur auf die Dörfer bringt. Zwischen Erfurt, Jena und Prag hin und her zieht. Cilli als Zweitjüngste wird die Erste aus der Familie, die zur Schule geht, weil ihr Vater es so will.
In die Schule haben sie uns immer auf die letzte Bank gesessen. Und dann, wenn wir nach Hause gegangen sind, da sind sie uns nachgelaufen, Zigeuner, Zigeuner. Ich habe mich immer gewehrt, ich habe so einen Griffelkasten gehabt, der war aus Holz und da habe ich geschlagen mit. Ich konnte mich immer wehren. Ja.
Overall, most of our music is talking about human rights. It's talking about the history of Roma. It's giving messages.
In Münster begrüßt Driton jetzt die Besucher. Der kleine Konzertraum gleich am Bahnhof ist gut gefüllt. Gut 40 Zuhörer warten auf den Auftritt. Fast regungslos, die Hände auf die Oberschenkel gestützt, sitzt Ersat im Scheinwerferlicht und singt über Auschwitz. Wenn ihr dieses Lied hört, singt Ersat, weint nicht, sondern erhebt die Köpfe, steht auf und kämpft. Ersat kämpft in der Gegenwart für eine bessere Zukunft. Cilli kämpft nachts mit der Geschichte. Immer wieder holt sie das Lager in ihren Träumen ein. In der tschechischen Botschaft in Berlin erzählt sie über ihre Verhaftung.
Am Bahnhof, da haben die gedacht, Tilly, jetzt geht's zu und holt die Fahrkarten. Ja, und die Tilly natürlich einen Hut auf, der elegant war ich immer. Also die Tilly vorne am Bahnhof, wollte ein Ticket holen, kam hinten ein Gestapo im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet.
Im Publikum ist es still geworden. Erst Straßburg, dann Karlsruhe, Prag, Letti, am Ende Auschwitz. Die ganze Familie deportiert ins Vernichtungslager. Vater, Mutter, Zilli, ihre Tochter Gretel, eine Schwester, zwei Brüder, sieben Kinder. Die 18-jährige Zilli bringt die Familie durch, so gut es geht.
Ich habe geklaut wie ein Rabe. Und weißt du wo? Aber nicht von Mund von den Menschen. In die Küche, Bekleidungskammer, alle Magazin, wo du nur denken kannst, da hat die Zilli geklaut.
Zilli steigt durchs Fenster in den Küchentrakt, stopft sich Kartoffeln in die unten zugebundene Hose.
Man hat auch manchmal gelacht so über so Sachen, die zum Weinen waren. Man konnte auch drüber lachen, trotzdem. Also ich raus, alles voll unten zugebunden, die Hosen angehabt, alles voll Kartoffel. Ich rein bei meiner Mutter. Mama, Mama, auf einmal hat sie mich angesehen. Kind, ich bring sie um. Habe ich gesagt, Mama, ich nutze doch nichts, die Kinder haben doch Hunger.
Sie lernt Hermann Dimanski kennen, einen Lagerältesten, Kommunisten, Spanienkämpfer. Mit dem Segen ihrer Mutter beginnt sie ein Verhältnis, erzählt sie. Ab jetzt braucht sie nicht mehr zu stehlen. Dimanski hilft, wo er kann. Zweimal streicht er Zilli von der Liste zur Vergasung. Da hat er wohl eine andere für mich hingestellt, sagt sie.
Unser Lager, das Zigeunerlager, das war gar nicht weit weg von der Gaskammer. Ein Kind kam immer zu mir, Mama, Mama, da hinten werden die Menschen verbrannt. Habe ich gesagt, nein, da backen sie Brot, nein, Mama. Die hat das gewusst, denke mal, mit 4 Jahren oder 5 Jahren war das schon.
Chili, hast du noch eine Schachtel offen?
Ist gut.
Chili, ich finde keine offenen, vielleicht hast du im Hotel gelassen, mach die hier auf.
Hier halt fest.
Vor der tschechischen Botschaft an der frischen Luft steht Chili und schmachtet nach einer Zigarette. Renate sucht in ihrer Handtasche. Eine Gruppe Teenager umringt die 94-Jährige.
Wir wollten uns mal ganz kurz bei Ihnen bedanken.
Wir wollten uns bei Ihnen bedanken,
dass Sie nach Berlin gekommen sind.
Oh, habe ich auch gerne gemacht.
Und dass wir,
ihr junge, schöne Mädchen.
Dankeschön.
Es war sehr schwer für mich.
Natürlich.
Innerlich habe ich geweint. Aber ich dachte, Zilli, du musst durch. Das müssen wir alles erfahren, was auch wir mitgemacht
dafür
haben.
Dafür wollen wir uns bedanken, dass Sie den Mut aufgebracht haben, zu reden. Genau.
Etwas abseits wartet ein Pärchen, beide um die 20, aus Berlin. Sie überragen Zilli um 2 Köpfe.
Darf ich Sie einmal umarmen?
Ob sie dich einmal umarmen darf?
Ich bin mit.
Ob sie dich einmal umarmen darf?
Komm, mein Schatz. Du bist so schön, ich will dich umarmen.
Oh.
Du bist so schön, mein Kind.
Dankeschön.
Guck, dass ihr Kinder kriegt.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Ich werde meinen Schülern von Ihnen erzählen. Ich bin angehende Lehrerin.
Mach.
Ja.
Ja?
Ja.
Ach, nicht doch, nicht mein Kind.
Die angehende Lehrerin beginnt zu weinen. Tröstend legt ihr Zilli die Hand auf den Unterarm.
Also, meine Kinder, geht und geht in Frieden und geht mit Gott. Das wünsche ich euch alle. Es freut mich, dass ihr das alles angehört habt, was mit uns geschehen ist. Aber siehst du, sie haben es nicht geschafft, es lebt immer noch einer davon, der reden kann. Ja.
Ernst Ludwig von Aster hat Zilli Reichmann begleitet, die im Alter von 94 Jahren über Auschwitz und das sogenannte Zigeunerlager erzählt. Am 2. August 1944, also vor 75 Jahren, wurde das Lager liquidiert. Ich bin Ellen Hering. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.